dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist nochmal Matthias. In unserem letzten Segment hatten wir die Pfingstpredigten der Bischöfe Marx, Wilmer und Betzing besprochen. Dabei ging es um den Heiligen Geist und der ließ sich da im Grunde nicht vom Zeitgeist unterscheiden. Wir müssen aber auch noch über die Pfingstgeschichte als solche reden, denn da brauchen einige Bischöfe offenbar Nachhilfe. Und die erteile ich zusammen mit meinen Ketzer-Kollegen Christian, Jörn und Viktor. Hallo.
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 Zur Einführung erstmal kurz, worum es bei Pfingsten geht. Kardinal Marx, bitte.
In der Apostelgeschichte ist es eine stürmische Angelegenheit, verbunden mit dem traditionellen jüdischen Pfingstfest, wo die Völker zusammenkommen, wir haben es gehört, aus allen Teilen des Imperiums, um in Jerusalem ein Fest zu feiern. Und dort wird eine Erfahrung gemacht, die Völker zusammenführt, stürmisch. Alle werden aufmerksam, sind fassungslos. Was passiert da? Menschen kommen zusammen, die unterschiedliche Sprachen sprechen und sich doch verstehen. Und das Ganze wird dann fortgesetzt, auf den Punkt gebracht in den Predigten des Petrus, die dann folgen, die wir jetzt heute nicht gehört haben.
Also, mir geht es hier vor allem darum, dass Marx von Völkern spricht, die in Jerusalem zusammenkommen. Das stimmt so nicht. Militärbischof Overbeck glaubte sogar zu wissen, wie viele Völker es waren.
In der Apostelgeschichte wird berichtet, das ist die Geschichte der jungen Kirche, dass sich an Pfingsten 17 Völker versammeln.
Und nicht nur das. Bischof Overbeck weiß auch, warum es 17 Völker waren.
Im Johannesevangelium wird berichtet, als die Jünger Fische fangen und der Auferstandene sie dazu auffordert, sind es 153. Das ist ein schönes Sprachenspiel, aber auch ein schönes Zahlenspiel. Es erinnert daran, dass von Pfingsten her gesehen alle Menschen zum Glauben kommen sollen und auch dazugehören. Und darum sind nämlich 9 mal 17 153.
Schachmatt, Atheisten, denkt sich Overbeck wohl. Das Problem ist nur, dass es weder Völker waren, noch deren 17. Der Text der Apostelgeschichte, auf den Marx und Overbeck sich berufen, lautet wie folgt. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Einem katholischen Laien kann man nachsehen, wenn er meint, hier seien Völker gemeint. Aber nicht einem katholischen Bischof. Und erst recht nicht zweien. Denn hier kommen nicht Völker zusammen, um in Jerusalem ein Fest zu feiern, wie Kardinal Marx und Bischof Overbeck behaupten, sondern es handelt sich um Diaspora-Juden, also Juden aus anderen Ländern. Und das Fest war das jüdische Erntedankfest. Zum jüdischen Pfingstfest kamen also nicht Völker zusammen, sondern Juden aus aller Welt. Das ist mit der Auflistung gemeint. Und das erkennt man auch sofort, wenn man genau hinschaut. Zu Beginn heißt es, in Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Es handelt sich also um fromme Juden aus aller Welt. Die Liste fängt zwar mit den Namen dreier Völker an, Parther, Meder und Elamiter. Dann geht es aber weiter mit Bewohnern verschiedener Regionen. Bei den Römern wird ausdrücklich dazu gesagt, dass es Juden und Proselyten sind, also ethnische Juden und Leute, die zum Judentum konvertiert sind. Und in seiner Pfingstpredigt, die Kardinal Marx ja erwähnt, spricht Petrus seine Zuhörer auch ausdrücklich als Juden und Israeliten an. Und Petrus argumentiert dabei mit Stellen aus dem Alten Testament. Das heißt, seine Predigt funktioniert nur bei Leuten, die schon an die jüdischen Schriften glauben. Das heißt, bei einigermaßen aufmerksamem Lesen merkt man, dass hier Juden aus aller Herren Länder versammelt sind, nicht Völker. Es geht jetzt hier bei der Frage nur darum, ob Marx und Overbeck das wissen müssten.
Die haben eine ordentliche Ausbildung hinter sich, aber wir wissen auch, dass Theologen manchmal nicht die Wahrheit sagen, wenn sie von der Kanzel reden und die Leute für dumm verkaufen.
Mit Jesus möchte man Kardinal Marx zurufen.
Du bist Professor gewesen, Doktor der Theologie, Kardinal. Und du weißt das nicht.
Das hatte er, das ist auch aus seiner Pfingstpredigt. Da fühlte er sich direkt angesprochen von Jesus, wo Jesus mit dem großen Lehrer des Volkes Nikodemus diskutiert. Also ich hatte auch erst gedacht, das kann ja nicht sein. Aber wir werden gleich noch sehen, das, was Overbeck erzählt, ist so dumm. Wenn der wüsste, dass das nicht stimmen würde, könnte der das eigentlich nicht sagen. Aber wo wir schon dabei sind, muss ich auch noch auf Petrus bescheuerte Pfingstpredigt hinweisen. Man würde ja denken, dass die Jünger erzählen würden, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben, dass sie mit ihm gegessen haben, dass er sie 40 Tage lang belehrt hat. Das tun sie aber nicht. Stattdessen argumentiert Petrus in seiner Pfingstpredigt wie folgt. Hoffentlich werdet ihr jetzt nicht alle Christen. Also Petrus argumentiert: Israeliten, hört diese Worte. Jesus den Nazaräer, ein Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Also, Petrus argumentiert, Jesus müsse auferweckt worden sein, weil es unmöglich sei, dass er vom Tod festgehalten wurde. Warum soll das unmöglich gewesen sein? Aufgepasst. Jetzt kommt Petrus. David sagte nämlich über ihn, Petrus zitiert jetzt aus Psalm 110, ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Und jetzt Achtung. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Und, seid ihr schon überzeugt?
Nö.
Nein? Kein Problem für Petrus, denn er fährt fort. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus, er gab ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zu Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn nicht David ist zum Himmel aufgestiegen. Vielmehr sagt er selbst, es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. So, bevor ich euch jetzt um eure Meinung dazu frage, muss ich noch eins klarstellen. An einer Stelle heißt es, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Mit Zeugen sind hier keine Augenzeugen gemeint, sondern es bedeutet, dass die Jünger Zeugnis dafür ablegen. Das griechische Wort heißt hier Martyres. Daher kommt auch das Wort Märtyrer und das veranschaulicht auch ganz gut, was gemeint ist. Ein Märtyrer legt zwar ein Zeugnis für seinen Glauben ab, das heißt aber nicht, dass er vor 2000 Jahren dabei war, als Jesus auferstanden sein soll. Dafür sind wir alle Zeugen, ist hier in dem Sinn gemeint, wie Christen auch heute noch davon sprechen, dass sie Zeugnis ablegen. Auf Englisch to witness. Und dass das tatsächlich so gemeint ist und nicht im Sinne von Augenzeugen, erkennt man auch daran, dass direkt im Anschluss Dinge bezeugt werden, die die Jünger gar nicht gesehen haben können. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen. Woher glaubt Petrus das zu wissen? Weil König David im Psalm 110 gesagt haben soll, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Das heißt also, Petrus verkündet zwar in seiner Pfingstpredigt, dass Jesus auferstanden sei, aber er beruft sich dabei nicht darauf, dass er dem auferstandenen Jesus begegnet sei, sondern er argumentiert mit einem Schriftbeweis. Das heißt, er liest das aus dem Alten Testament heraus. Also so wie heute auch irgendwelche Weltuntergangsspinner irgendwelche Bibelverse nehmen und dann auf eine neue Weise deuten. Ganz genau so macht er das. Was meint ihr dazu?
Danke, Matthias, dass es schön herausgearbeitet hat. Man muss ja vielleicht noch sagen, dass Jerusalem jetzt nicht so ausgedehnt ist. Das heißt, wenn da irgendwelche Leute in den Himmel aufgestiegen sind oder zur Rechten oder zur Linken von jemandem Gottes, dann hätte man das gesehen. Das heißt, es hätte wirklich Augenzeugen gegeben. Das ist nicht etwas, was man einfach so verheimlichen kann. Die Tatsache, dass irgendein Vorfahr quasi nicht in die Hölle geraten ist, sagt nicht, dass alle seine Nachkommen das kriegen. Denn schließlich ist er an, je nachdem, wie man zählt, ist er an Platz 42 oder noch später in der Ahnenreihe. Was ist mit den ganzen davor? Ne? Dass man sagen könnte, okay, nur weil er Nachfahre ist von David, dann müsste er quasi, was ist mit Josef? Ne? Oder Maria, je nachdem, wie man das misst, wer über wen nachkommt. Ich meine, müsste der jetzt nicht.
Von Josef hat man nachher auch nichts mehr gehört. Vielleicht ist der ja in den Himmel aufgefahren und nie gestorben.
Ja, und dass der Heilige mit an seinen Hörnern ihm aufgesetzt worden sind, in den Himmel aufgestiegen, keine Ahnung. Also, das zeigt, wie schwach das Argument damals schon war, als die quasi diese Sachen aufgeschrieben haben und die noch nicht mal behauptet haben, dass es Augenzeugen sind, sondern eher, ich würde sagen, Bürgen. Die sagen, ja, dafür stehe ich ein. Ich weiß zwar, habe es zwar selbst nicht gesehen, aber ich bürge dafür. Und bürgen wirst du erwürgen, heißt es in der Rechtsprechung. Ne? Wenn du für irgendwas bürgst, wirst du erwürgt. Kleiner Tipp.
Wir können hier also schon mal festhalten. Zu Pfingsten kamen in Jerusalem nicht Völker zusammen, sondern Juden aus aller Herren Länder. Deshalb spricht Petrus sie auch als Israeliten an und nur deshalb kann er mit dem Alten Testament argumentieren. Wenn also Kardinal Marx und Bischof Overbeck so tun, als würden hier die Völker angesprochen, dann täuschen sie ihre Zuhörer. Hier werden keine Heiden bekehrt, sondern es werden Juden von einer verqueren Bibelauslegung überzeugt. So, jetzt müssen wir aber noch Overbecks 600 Zuschauern bei YouTube erklären, warum das keine 17 Völker sind. Ich hatte ja vorhin die Bibelstelle vorgelesen, wo die ganzen vermeintlichen Völker oder besser Regionen aufgelistet werden, wo die in Jerusalem versammelten Juden herkamen. Bei oberflächlicher Zählung kommt man dort auf 17. Wer vorhin aufgepasst hat, ahnt aber vielleicht schon, wo der Fehler liegt. In der Aufzählung wird bei den Römern angemerkt, dass es sich dabei um geborene Juden und um Proselyten handelt. Deshalb heißt es im Text, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten. Im griechischen Text ist grammatikalisch klar, dass Juden und Proselyten sich auf die Römer bezieht. Tatsächlich, also müssen also praktisch zwei aus der Aufzählung abgezogen werden und tatsächlich werden also nur 15 Völker oder Regionen aufgelistet.
Kann das einfach nur sein, dass der einfach die 15 wichtigsten genannt hat und da waren noch viel mehr? Also das.
Du kannst es dir denken, das ist wieder aus irgendwelchen anderen Bibelstellen abgeleitet, wo diese Regionen genannt wurden. Ne, das wird jetzt da irgendwie erfüllt.
Der gute Mann hat ja auch Theologie studiert und nicht Mathematik. auch wenn er dann hinterher noch ein bisschen rummultipliziert.
Ja, also dafür hat er natürlich schon die mathematischste Ansprache gehalten, die ich seit langem aus Bischofsmund gehört habe. In dieser Pfingstpredigt von 2010 behauptet Overbeck, die Kirchenväter wussten die 17 Völker des Pfingstereignisses, wie sie in der Apostelgeschichte aufgezählt werden, mit den 153 Fischen im Netz der Jünger, die dem Auferstandenen im Fischfang gehorchen, zusammenzubinden. So. Jetzt habe ich natürlich geguckt, ob das wirklich so ist. Das ist ein bisschen seltsam, wenn da gar keine 17 stehen und man das eigentlich auch wissen müsste. Soweit ich es herausfinden konnte, stimmt aber auch das nicht. Es gibt zwar Kirchenväter, die sich über die Zahl 153 ausgelassen haben. Augustinus hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass man, wenn man alle Zahlen von 1 bis 17 addiert, 153 erhält. Damit hätten wir zwar die Zahl 17 in Verbindung mit der Zahl 153, aber es wird nicht gesagt, dass zu Pfingsten 17 Völker versammelt waren. Und obwohl ich natürlich nicht alle Werke der Kirchenväter danach durchsuchen konnte, halte ich es auch für sehr unwahrscheinlich, dass irgendein Kirchenvater behauptet hat, dass zu Pfingsten 17 Völker zusammenkamen. Denn das steht da ja gar nicht. Der Kirchenvater, auf den diese Behauptung zurückgeht, ist vielmehr der amerikanische Theologe James B. Jordan, der das 1989 oder so geschrieben haben soll. Und irgendwer hat dann die Verbindung zu Augustinus hergestellt. Es sieht also so aus, als ob sich der Militärbischof im Internet radikalisiert hätte.
Das kann uns ja nicht passieren.
Was haltet ihr davon?
Das ist typisch, diese Studierenden, die alles zusammen googeln hier, anstatt dass sie die Lehrbücher schauen, sage ich hier als Professor.
Ja gut, also man muss natürlich die Möglichkeit bei Overbeck in Erwägung ziehen. Wir haben ihm ja schon mal ein Plagiat nachgewiesen, dass er auch hier irgendwie nur so ein Hiwi dran gesetzt hatte und der ihm das zurecht recherchiert hatte. Ja. Und da frage ich mich wirklich, weiß der es nicht besser oder ist ihm das scheißegal? Also beides ist natürlich peinlich. Ja, also Kardinal Marx, Bischof Overbeck, in der Pfingstgeschichte ist nicht von Völkern die Rede, die sich in Jerusalem versammeln, und es sind auch keine 17 Völker. Wenn Sie aus diesem Video Nutzen gezogen haben, lassen Sie doch ein Like und ein Abo da. Habt ihr noch Anmerkungen?
Meine Anmerkung wäre, dass hier durch dieses Zahlenkrimskrams versucht wird, dem so eine Faktizität anzudichten, ne? Als ob man es ganz genau wüsste, ja, das sind genau 17, und wenn man das dann umrechnet mit dem, dann kommt genau das raus, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wenn man den Vers liest, dann ist es doch im Grunde nur eine Aufzählung, so eine schwärmerische Sache. So, ja, die waren dabei und die und alle waren dabei und die auch noch und die. Ne? Also es geht ja nicht um eine Art Inventur, wo man ganz genau sehen kann, es waren jetzt also nicht 16 und es waren auch nicht 18, sondern es waren genau 17. Das will der Vers ja gar nicht sagen. Und als Theologe müsste man das doch wissen, dass man das jetzt nicht so für bare Münze nehmen kann, sondern was wollte Petrus damit sagen? Also insofern finde ich also gerade dieses Zahlengewurschtel da mit Overbeck sehr peinlich. Also ich finde, Overbeck sagt hier nicht die Wahrheit. Petrus sagt aber auch nicht die Wahrheit. Petrus ist ja derjenige, der ja sich aus dem, was er da im Alten Testament und bei König David und so weiter gelesen hat, wobei er ja eigentlich als jemand, der das ja erlebt hat mit den Aposteln, würde er ja ganz anders schreiben. Also wenn vor meinen Augen der Schöpfer der Welt oder irgendeiner, der mit ihm zu tun hat, plötzlich sich in die Lüfte erhebt oder von den Toten wieder aufersteht und geht dann durch Wände und ist dann so halb Mensch, halb Geist und so weiter, man weiß nicht so richtig, da würde ich doch ganz andere Sachen erzählen und auch predigen, als dann irgendwelche solche neunmal klugen Belehrungen irgendwie aus irgendwelchen Schriften. Da wäre mein ganzer Sprachstil wäre schon irgendwie anders. Ja? Und der Kardinal Marx, der versucht ja, weil er sprachlich sehr begabt ist, also lautmalerisch sehr begabt ist, er kann gut sprechen einfach, ne? Er bauscht es ja so auf, ja, und diese ganzen Völker und ach und so, und das war ein Irrsinn und diese ganze Aufruhr und da ist das passiert und so, ne? Also er lässt es wieder aufleben, aber wie du ja dargestellt hast, es in dem Text steht ja was ganz anderes. Im Text ist es einfach eine Faselei von Petrus und er bezieht sich auf eine Faselei in dem Alten Testament. Und es ist alles eine komplette Luftnummer.
Ja, ja, und du sagst, dass das zusammengesponnen ist aus dem Alten Testament. Und da sieht man mal wieder, das hatten wir hier auch schon mal thematisiert, dass das Christentum eine Verschwörungstheorie ist. Das sind genau die Denkstrukturen, die wir heute bei Verschwörungstheoretikern sehen. Ja, die nehmen sich irgendwelche Zahlen her und spielen mit den Zahlen rum und sehen dann, oh, 153, das ist ja durch 17 teilbar. Boah, das muss ein Zeichen sein. Ne? Und das sehen wir ja heutzutage auch ständig in den Verschwörungstheorien. Und ich fand es jetzt aber auf jeden Fall interessant, auch in dieser alten Predigt da von Petrus, dass da schon genauso ein Schwachsinn getrieben wurde. Also es ist in den letzten 2000 Jahren nicht besser geworden.
Was ist es denn letztendlich, wenn wir einfach mal sagen, was ist denn wirklich passiert? Es gab dieses Fest, das die Juden gefeiert haben. Und die Christen wollten das hijacken. Die wollten das auch haben. Die wollten nicht, dass irgendwo ein Fest unterwegs ist, wo sie nicht irgendwas mitfeiern können. Also haben sie die Geschichte ausgedacht. Das ist so lächerlich, dass es sich niemanden wundert, dass Pfingsten eigentlich nur beliebt ist, weil noch ein weiterer Montag frei ist.
Also ich will noch mal darauf hinweisen, das ist ja jetzt nicht das, was Petrus wirklich gesagt hat, falls es ihn überhaupt gab, sondern das ist das, was spätere Christen glaubten, ist ja eine geile Pfingstpredigt.
Ja.
Ne? Und da sind ja so viele wirre Sprünge drin. Und da kann man wirklich nur sagen, also das Christentum war eine Spinnersekte, die sich da, wie heute auch, aus irgendwelchen herausgerissenen Bibelversen, also damals noch das Alte, also hieß ja noch nicht Altes Testament, irgendwelche Weltuntergangsverse rausgesucht haben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.